Willkommen bei Frickradio. Bei uns zu Gast heute Manfred Strüpp, Behindertenaktivist der ersten Stunde und auch ehemaliger Nationalratsabgeordneter für die Grüne Fraktion. Herr Strüpp, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich für die Anliegen behinderter Menschen zu engagieren begonnen haben?
Zuerst einmal war das Engagement für die Anliegen unserer Personengruppe. Ich habe ganz einfach aus der persönlichen Erfahrung heraus, dass ja nichts funktioniert, dass wir also ganz einfach Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen haben. Diese Betroffenheit mit anderen Menschen mit Behinderung hat dazu geführt, dass wir uns zusammengesetzt haben und es war der Club junger Behinderter, gegründet haben im Rahmen des Zivilinvalidenverbandes und dort haben wir mal, waren die ersten Schritte, uns um unsere Anliegen zu kümmern. Da war aber nicht allzu viel möglich, weil der Zivilinvalidenverband war halt recht konservativ und der wollte nicht wirklich große Veränderungen, aber da haben wir halt einmal so die ersten Schritte gemacht und später dann ist es zu einem Zerwürfnis gekommen mit dem Zivilinvalidenverband. Wir waren denen zu aufmüpfig und dann haben wir gegründet den Club Handicap in Wien und da haben wir dann wirklich unsere Interessen vertreten.
Und welche Interessen waren das genau zu der Zeit?
Das waren ganz einfach die Verbesserung unserer Lebenssituation. Wir haben zum Beispiel den sogenannten Fahrtendienst, wie er in Wien heißt, gegründet, ins Leben gerufen, haben uns mit einem Unternehmer zusammengesetzt und gesagt, ob er Fahrten für uns machen kann. Und er konnte und wollte das auch machen. Und dann haben wir gleichzeitig versucht, dass wir Geld von der Stadt Wien bekommen, weil das konnte unmöglich der Betroffene selbst zahlen. Das war ganz einfach ja wesentlich teurer als der Preis einer Straßenbahnkarte. Und das musste der Betroffene letztlich zahlen. Die Differenz hat Land Wien übernommen. Das hat sich eben dann im Laufe der Jahre ausgeweitet. Wir haben viele so auch kleinere Sachen im Wiener Bereich. Wir haben versucht, also das mit Zuschüsse, Kinderbeihilfe und öffentliche Verkehrsmittel, da sind wir damals noch auf Granit gebissen, aber wir haben begonnen, wir haben geschaut, dass Kinos und Theaters barrierefrei werden. Es war alles sehr mühsam, das ist nicht rasch gegangen, aber wir haben so den Grundstein damals zu dem gelegt.
Wie war die Stimmung damals in Österreich gegenüber Menschen mit Behinderung?
Naja, da gab es in erster Linie Mitleid. Man hat uns nicht ernst genommen. Gewisses Wohlwollen vielleicht auch. Naja, da muss man was machen. Ja, Thema Behindertenwohnungen. Wir haben versucht, dass Behindertenwohnungen von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt werden. Aber das waren alles langsame, relativ teilweise sehr mühsame Prozesse. Und das haben die Leute dann schon eingesehen. Oder dass man halt überhaupt in die Häuser reinkommen sollte, in Wohnhäuser. Das haben die Menschen schon verstanden. Das hat man uns auch zugebilligt, dass da was geschehen muss. Wir haben dann mitgearbeitet auch mit ÖNORM-Institut. Also da hat es wirklich viele Aktivitäten gegeben. Und es war eine gewisse Aufgeschlossenheit da, aber die hat ihre Grenzen gehabt.
Welche Grenzen waren das?
Naja, wir dürfen nicht zu selbstsicher und zu aufmüpfig sein. Wir haben dann auch begonnen zu sagen, bitte, das und das ist unser Recht. Wir wollen Gleichstellung. Wir haben damals gesagt, wir wollen die Gleichstellung. Wir wollen nicht besser behandelt werden, aber auch nicht schlechter. Und wir sehen das nicht ein. Wir wollen die Gleichstellung. Wir haben damals schon gefordert, dass die Gleichstellung in die Verfassung kommt. Das eben das sogenannte Benachteiligungsverbot, wie es später dann tatsächlich geschaffen wurde. Aber das war halt so, die Leute haben sich das angehört, aber naja, also das haben die nicht so ernst genommen, aber man hat uns halt reden lassen.
Ich habe ein Wort von Ihnen im Ohr, was Sie ernst geht, zitiert haben, die Musterkrüppelchen kommen nicht weit. Warum denn nicht?
Ja, das ist genau das. Das war der große Fehler der Behindertenbewegung, falls man überhaupt von einer Bewegung sprechen konnte zur damaligen Zeit. Die Menschen mit Behinderung waren brav und angepasst. Sie haben gedacht, wenn sie ein kleines bisschen um was bitten, dann könnten sie es kriegen. Aber nur nicht so aufmüpfig sein, nur nicht so frech sein, nur nicht so viel wollen, weil dann kriegen wir am Ende gar nichts. Die haben Angst gehabt, dass es ein bisschen was gegeben hat. Es hat wirklich Almosen gegeben. Das kann man wirklich jetzt sagen, rückblickend zur damaligen Zeit. Aber da hatten sie auch schon Angst. Und das war unser Riesenärger, die traditionellen Behindertenvereine, so wie Zivilinvalidenverband, Verband aller Körperbehinderten etc., die waren nicht alle brav und angepasst, haben ihre Weihnachtsfeier gemacht und einmal im Jahr einen Ausflug und was für sie. Da sind dann ein paar Politiker gekommen zur Weihnachtsfeier und haben ihre Reden oder wohlwollenden Worte gesagt, aber in Wirklichkeit ist nichts weitergegangen. Haben dann ein bisschen Subvention bekommen. Das Wichtigste für die Vereine war, dass sie Subvention bekommen, dass sie das Vereinsbüro oder den Betrieb irgendwie aufrechterhalten können. Das war einer ziemlich das Wichtigste. Viel weiter hat es nicht mehr gereicht. Und das war uns zu wenig.
Blicken wir nochmal zurück in diese Zeit. Sie haben ja den Fahrtendienst auch erwähnt. Ja. Inwieweit war damals selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung möglich? Also was hat man da für Möglichkeiten gehabt? Ah,
so gut wie keine. Also wenn Sie mich jetzt so rasch fragen, mir würde nichts Gravierendes einfallen. Es war selbstbestimmtes Leben, war unmöglich. Weil als Mensch mit Behinderung war man abhängig von seiner Familie, Freunden, Bekannten, alles recht schön, Nachbarschaftshilfe, in ja alles gut. Viele waren in Institutionen, damals noch mehr als jetzt. Jetzt sind ja leider auch noch viele in Institutionen. Wir in der Behindertenbewegung haben immer gewusst und gesagt, es sind immer noch viel zu viele aus unseren Reihen in Heimen, in Institutionen. Und darum war auch einer unserer wichtigen Forderungen, die wir immer wieder postuliert haben, schließen der Heime behinderte Menschen raus aus den Heimen, raus aus den Institutionen. Es war immer eine wichtige Forderung, die man zwar, man konnte das nicht unbedingt jetzt gleich so total umsetzen, aber wir haben das nie vergessen und immer wieder gesagt, gefordert.
Machen wir es nochmal plastisch am Beispiel Fahrtendienst. Das heißt, wie kann man dann genau von A nach B
damals? Damals gar nichts. Also damals war man gar nicht. Also die Menschen, die mit Behinderung, also ich sage mal vor allem, ich spreche jetzt von den mobilitätsbehinderten Menschen, das waren sozusagen das Klientel in der Zeit, also auch in den Vereinen, wo ich aktiv war. Wir sind nirgends hinkommen, weil mit die Öffis waren in keiner Weise barrierefrei, nicht einmal annähernd. Ja, mit einem Auto, es hat kaum einer Auto gehabt, die Berufstätigen eventuell gerade noch, das waren aber auch nur eher wenige und die haben dann das Auto umgebaut gehabt und konnten mit dem dann fahren, aber die Öffis sind nicht zur Verfügung gestanden. Naja, und wie weit es mit einem Rolli kommen, es gab auch damals noch kaum Elektrorollstühle. Die Elektrorollstühle sind erst nach und nach haben die Leute welche bekommen. Die waren noch viel weniger leistungsfähig als heute, also da ist man auch nicht so weit gekommen. Also die Behinderten waren wirklich immobil, die Mobilität findet. Menschen waren wirklich immobil total und das war ganz schlimm für uns. Also das war wirklich Urzustand und das war auch einer unserer wichtigen. Wir haben begonnen eher mit den ÖBB, haben verlangt, dass die einen barrierenfreien Waggon entwickeln und bei den Wiener Linien, die haben sich ganz, ganz lange verschlossen, überhaupt gegen irgendwelche Aktivitäten. Da war es ganz schlecht. Damals war es wirklich schlimm, weil es kaum wohin gekommen.
Die Wiener Linien wollten ja auch gar keine Rollstuhlfahrer in den Garnituren sehen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Die Wiener Linien, exakt. Es ist so, die Wiener Linien haben gesagt, die U-Bahn ist nichts für behinderte Menschen, weil wenn da was passiert, wenn die U-Bahn in einem Tunnel stehen bleibt und die Gäste, Fahrgäste müssen evakuiert werden, wie soll das dann mit Menschen mit Behinderung gehen? Das ist unmöglich. Und deswegen haben sie auch absichtlich keinen Aufzug eingebaut. Das haben wir aus berufener Munde von einem ganz, ganz hohen Machercheck, die bei der ersten U-Bahn-Linie also eben beteiligt waren, gebaut haben, haben wir das gesagt gehabt. Nein, ihr seid nicht vorgesehen. Wir machen einen, wir werden für euch, immer das euch ist immer gesagt worden, sehr gerne in Wien, wir werden für euch machen einen Ersatzdienst, dass ihr, wo die U-Bahn fährt, dieselbe Strecke mit einem Bus abgeholt werdet und dass ihr da fahren könnt. Weil das haben die, also das, und das war natürlich, das wollten wir nicht. Also nicht, dass wir einen Fahrtendienst nicht wollten, den haben wir eh schon damals noch im bescheidenen Umfang gehabt und der hat sich immer ausgeweitet. Aber die wollten uns nicht drinnen haben. Das war ihnen zu gefährlich. Unglaublich, ja.
Wie hat sich denn eigentlich Ihr Berufsalltag abgespielt damals? Also es gab ja sowas wie persönliche Assistenzen noch nicht.
Überhaupt nicht. Wir haben nicht einmal gewusst, dass das Wort gibt. Nein, das gab es ja. Naja, schwerer behinderte Menschen, wenn die nicht wem gehabt haben, einen Angehörigen hatten, der dann hilft, zum Beispiel den Weg in die Arbeit zu machen, zurück wieder, eventuell in der Arbeit auch einmal im Tag aufs Klo gehen, weil das ist eh herzlich wenig, einmal in 8 Stunden oder so. Und also wenn da die Voraussetzungen nicht gegeben waren, dann konnte der nicht berufstätig sein oder mit Heimarbeit waren. Also es war ganz schwierig. Einige wenige haben sich durchgekämpft und durchgebissen, wobei ich auch sagen muss, viele der Menschen waren damals noch eine Spur weniger stark behindert als die behinderten Menschen mit Behinderungen, die man sieht jetzt. Also es waren vielleicht, aber trotzdem, sie waren in ihrer Mobilität eingeschränkt und dann geht eben Verschiedenes eben nicht.
Wie hat sich Ihr persönlicher Berufsalltag abgespielt?
Naja, ich bin damals noch gegangen mit 2 Stöcken, aber nur für ganz kurze Distanzen. Und ich konnte den Weg von meiner Wohnung dorthin also so zurücklegen mit Hilfe in die Straßenbahn rein, aber nur mit Hilfe. Und weil die auch gerade vor der Wohnung war, wo ich gewohnt habe, der Arbeitsplatz bei einer Straßenbahnstation im 21. Bezirk. Und das habe ich damals gerade noch geschafft. Später hätte ich es dann gar nicht mehr geschafft, weil ich dann ganz einfach meine Behinderung sich stärker ausgewirkt hat und ich nicht mehr in eine Straßenbahn reingekommen wäre. Wie gesagt, die waren alle noch hoch damals.
Wo haben Sie da gearbeitet?
Wenn ich war beim Magistrat. Ich habe im 21. Bezirk gearbeitet und bin auch eben auf der Straßenbahn quasi von Haus zu Haus oder von Haustor zu Haustor. Das ist gerade noch gegangen, aber eben auch, wenn braucht, jemand, der mir hilft. Meine Mutter hat mich da begleitet. Aber eben auch, damals, wie gesagt, konnte ich eben gerade noch mit 2 Stöcken gehen. Das ist gerade noch gegangen. Wäre ich im Rolli gesessen, wäre das nicht möglich gewesen.
Auch vom Gebäude nicht, oder?
Auch vom Gebäude nicht, ganz genau. Die hatten damals noch keinen Aufzug, die musste dann ein Stück raufgehen. Und das war eine etwas mühsame Sache. Aber ich, das, wie gesagt, habe ich gerade noch geschafft. Aber die stärker behindert waren als ich, die hätten das überhaupt nicht machen können.
Noch eine Zwischenfrage, was war Ihre Tätigkeit beim Magistrat?
Bei der Gemeinde Wien, ich war in der Steuerverrechnung. Eine sehr trockene Angelegenheit. Deswegen habe ich dann ja später auch versucht wegzukommen, ist mir auch gelungen.
Wegzukommen unter anderem ins Parlament, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, na, vorher gesagt, habe ich noch schnell die Sozialakademie gemacht, eben, damit ich wegkomme, damit ich was Interessantes machen kann und eben für Menschen mit Behinderung und überhaupt, mir hat das vom Engagement, von den Inhalten her sehr interessiert. Ja, und dann eben bin ich eines Tages im Parlament gelandet, nicht auf die übliche Ochsentour, sondern es war sehr dynamisch. Bei den Grünen damals hat man jemanden gesucht, der vielleicht den Behindertenbereich abdecken kann. Und nachdem die gewusst haben, dass ich in dem Bereich aktiv bin, haben die mich gefragt und so hat sich das ergeben. Aber es war eine Reihe von Zufällen, würde ich sagen, und ja, die es dazu geführt haben.
Was waren das für Zufälle, die Ihnen da reingeholfen haben?
Naja, wie gesagt, ich habe damals Kontakt gehabt in Wien zu Leuten von der alternativen Liste. Die waren eben diejenigen, die sozial aufgeschlossen waren. Das waren also nicht die reinen Ökogrüner, sondern die waren es nicht so mit der Ökologie gehabt, aber eben mit allen anderen wichtigen Sachen. Und da, wie gesagt, habe ich Kontakte gehabt und bin gewusst, dass ich, wie gesagt, im Behindertenbereich was mache. Ich habe damals auch so eine Forderungsliste von Menschen mit Behinderungen versucht zu erstellen. Ich habe viel Leute kannte in ganz Österreich und habe die eingeladen, gebeten, dass sie dann um einen Entwurf geschrieben und die haben dann das verbessert und herumgefeilt etc. Und dann ist so schön, dann ist etwas Kompaktes, hat es was gegeben und wir wollten eben mit denen in die Öffentlichkeit verstärkt treten, damit was weitergeht, auch um unsere Dinge voranzutreiben. Und das haben die gehört, dass ich das mache, und haben gemerkt, dass ich da engagiert bin und auch viele andere kennen. Und die waren sozial damals recht aufgeschlossen, die Leute von der alternativen Liste. Und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich kandidieren möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, ich möchte es gerne versuchen, es wäre ja wichtig. Und dann eben, ja, durch günstiges Abschneiden bei Vorwahlen und so, auch bei den Wahlen letzten Endes, dann war ich drinnen über die Wiener Liste.
In welcher Erinnerung haben Sie den ersten Arbeitstag im Parlament?
Oh je, ja, den habe ich. Es war verwirrend, es war beeindruckend, es war völlig was Neues. Auf der einen Seite die versteinerten Strukturen, die Abgeordneten der anderen Parteien, so die Typ graue Mäuse, mehrheitlich Männer in dunklen Anzügen. Und auf der anderen Seite, wir haben gleich begonnen zu arbeiten mit Tafeln und wir haben keine Krawatten getragen und haben halt maximal so Blouson wie jetzt, aber so im Pulli sind die meisten von uns gelaufen und so. Aber uns waren halt die Inhalte wichtig und nicht die äußere Form. Und wir waren halt wirklich, wir waren sozusagen die Sensation, weil wir anders waren. Man wusste schon inhaltlich, da kommt einiges auf die anderen Parteien. Und dann haben wir halt auch das Anderssein nach außen getragen. Wir wollten uns nicht anpassen, ganz einfach. Weder inhaltlich noch äußerlich.
Wie barrierefrei war eigentlich das Parlament?
Gute damals? Frage. Vorher gar nichts. Die haben aber mitgekriegt, dass bei den Grünen ein Abgeordneter kommt, der am Rolli sitzt. die waren ja nicht blöd, das muss man ja schon. Die Verwaltung ist eine gute, wollte ich sagen, im Parlament. Die sind gute Beamten, die dort wirklich gut arbeiten, das, die wirklich immer positiv in Erinnerung. Und jedenfalls, dann haben die schnell einmal die Gehsteige rund ums Parlament abgesenkt. Das ist ja lustig. Nur rund ums Parlament. Ich hätte können den ganzen Tag im Gras gehen oder mit Rolli rollen ums Parlament, weil rundherum wird ja die weiteren waren ja nicht. Heute gibt es noch Gehsteige im ersten Bezirk, die nicht abgesenkt sind. Das ist unglaublich. Am Ring sogar. Da gab es nur einen Eingang bei den Freiheitlichen und einen Lift, der runterging. Und da haben wir, glaube ich, da war noch vorher eine Stufe, die haben die weggemacht. Und ich musste mit dem Lift, der zum Freiheitlichen Club führt, rauffahren. Der war gerade so, der war viel enger als dieser hier im Haus. Also der war wirklich eng, noch dazu um die Ecken. Also das ist gerade noch gegangen. Und da einige Jahre habe ich müssen so rauf. Später dann haben die, ist der grüne Club, die Räumlichkeiten gekommen. Und da hat es den Eingang gegeben und den Lift. Das war dann schön, wirklich gut barrierefrei. Aber das ist gerade noch gegangen, aber das war nicht komfortabel. Naja, und runterkommen zum Podium, da war nichts. Ich bin die ersten Monate runtergetragen worden, wenn ich eine Rede gemacht habe, von meinen Kollegen, weil die Rampe, die man runterklappen kann, gebaut worden, beziehungsweise ein Treppenlift, da gibt es zwei seitliche kleine Stiegenhäuser, wo die Beamten auch und die rauf am Podium dann sitzen, wo die sozusagen den Arbeitsplatz betreten können. Und in dieser Wendeltreppe, wie gesagt, gab es dann den Treppenlift und das war dann barrierefrei für mich. Aber ich musste immer höllisch aufpassen, dass ich rechtzeitig dort bin und alles, weil es musste ja auch schnell gehen. Und einmal haben mich meine Kollegen halt vergessen, da war dann niemand hier. Da gibt es die Rednerlisten, die weiß zwar jeder, aber es war schon spät am Abend und wir waren schon alle miert und ist egal. Die waren auf einmal alle weg und ich war schon dort und habe gemerkt, es ist gar niemand mehr, vielleicht habe ich allzu wenig auch geachtet. Und dann konnten sich die Kollegen von der Freiheitlichen Partei profilieren, wie sozial aufgeschlossen sind und wie sie für Menschen mit Behinderung aufgeschlossen sind und haben mich runtergetragen. Na, das hat mir nicht gut gefallen, aber andererseits weigern wollte ich mich auch nicht, weil es so weit ist, wieder nicht gegangen. Und da konnte ich dann meine Rede halten, aber das ist halt auch einmal passiert. Aber wie gesagt, das war einmal und dann war sehr bald die schiefe Ebene auch hier und das war dann für mich barrierefrei. Ja, Behindertenklo haben sie auch noch gemacht, schnell im Sommer, das, also adaptiert. Also, ja.
Wie waren denn eigentlich die Reaktionen überhaupt der Parlamentarier auf ihre Person?
Die waren sehr unsicher, das hat man gemerkt. Manche haben mich so quasi per Herr Kollege begrüßt, wie das üblich ist, teilweise auch vor allem Neuen gegenüber. Aber sie waren unsicher, das hat man gemerkt. Und eine meiner Hauptaufgaben war in der ersten Zeit, versuchen, den anderen Parlamentariern ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen. Die haben noch nie einen Rollifahrer aus der Nähe gesehen, behaupte ich jetzt 90% oder so, oder 80, ist ja egal. Und ich musste mir Respekt verschaffen. Wie kann man sich Respekt verschaffen? Zum Beispiel auch durch eine gute Leistung. Das heißt, ich habe versucht, in den Ausschüssen gut aktiv mitzuarbeiten, mich einzubringen. Natürlich in den Reden im Parlament auch, also da haben sie halt gesehen, naja, der kann er reden und der kann er Inhalte transportieren und der ist eigentlich eh so wie wir. Also, aber das hat halt gebraucht. Bei manchen ging es schneller, bei manchen. Die Kollegen, die Abgeordneten, mit denen ich konkret zum Beispiel im Ausschuss, war im Sozialausschuss zusammengearbeitet habe, die haben mich dann als erstes akzeptiert und die mich dann auch schon gar nicht mehr wollen, da war dann kein Mitleid mehr da, weil die haben gesehen, mit welchen Forderungen, mit welchen Themen ich komme, das war einer zu stürmisch und zu schnell und zu radikal und überhaupt, die haben mich dann respektiert und die andere haben halt länger gebraucht. Aber es war sehr interessant.
Das hast du überspitzt formuliert. Ab dem Zeitpunkt, wo sie es geschafft haben, dass sie die anderen nicht mehr wollten, war genug Respekt da.
Ja, so könnte man sagen. Das ist am Punkt gebracht. Das ist gut formuliert, ja. So war es tatsächlich.
Sie waren insgesamt zwei Legislaturperioden im Parlament, wenn ich es richtig memoriere.
Zwei.
Was würden Sie sagen, waren die größten Errungenschaften während dieser Zeit, die Sie mit auf den Weg gebracht haben?
Ja, abgesehen davon, dass eben nicht nur die Parlamentarier, sondern auch die gesamte Öffentlichkeit, die interessierte Öffentlichkeit, es ist damals viel über die Medien gekommen, weil das war eben was Neues. Wir waren Exoten und ich war überhaupt noch ein doppelter Exote vielleicht als Grüner, der gleichzeitig ein Mensch mit Behinderung ist. Also das heißt, dass die Öffentlichkeit gemerkt hat, ja, Da kann auch ein Mensch mit Behinderung Abgeordneter sein und der vertritt die Interessen seiner Personengruppe. Inhaltlich waren ganz einfach wichtige Dinge der Kampf um die Pflegevorsorge. Das war ein wirklich langer Kampf und das ist eines der wenigen Gesetze in Österreich, die direkt von Betroffenen initiiert und auch inhaltlich mehrheitlich zum größten Teil auch formuliert und geschrieben wurden. Das ist über Jahre gegangen. Dann natürlich im Bereich der Mobilität. Ich habe erreicht, dass die österreichischen Bundesbahnen Waggons anschaffen müssen, die ein sogenanntes Behindertenabteil haben und mit Behindertentoilette, dass Einstiegshilfen in den Bahnhöfen zur Verfügung gestellt werden. Also diese, die man raufkurbelt, die Hublifte, die mobilen. Zum Beispiel, dass Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden. Das waren alles lange Prozesse und das sind heute noch immer nicht alle, wie wir wissen. Aber ich habe das initiiert und das waren eben die ersten Dinge wurden dann gemacht. Ich war auch im Sozialausschuss. Da musste ich natürlich auch andere Agenten betreuen, nicht nur das Thema Menschen mit Behinderung. Und da habe ich zum Beispiel einiges erreicht, eben durch Anträge und immer wieder Initiativen, dass im Bereich der Arbeitslosenversicherung zum Beispiel die Bestimmungen, da waren ganz unsinnige diskriminierende Bestimmungen, da ist einiges verschwunden, also wir konnten einiges wegbekommen. Ich war wahrscheinlich mit Sicherheit der erste Abgeordnete überhaupt zum Thema obdachlose Menschen, homeless people, was gesagt. Ich habe mal das zum Inhalt einer Rede gemacht, weil da war gerade auch ein aktueller Anlass. Und da habe ich mir gedacht, ich spreche einmal zu dem Thema. Ich habe schon versucht, die verschiedensten Themen, die damit zusammenhängen, aber auch im Sozialbereich zu bringen und Druck zu machen, soweit das natürlich möglich ist.
Hat sich die Stimmung gewandelt in den 80er Jahren gegenüber den Anliegen von Menschen mit Behinderung?
Also ich habe jetzt so in der Rückschau, ich habe das Gefühl, es war eine Phase, wo das Interesse an unserer Thematik, an unseren Anliegen und Forderungen größer war. Die Stimmung und auch die Stimmung war insgesamt, es gab eine gewisse Aufgeschlossenheit. Das war zum Spüren, es war atmosphärisch zu spüren. Das kann man natürlich nicht so gut jetzt konkret festmachen an Dingen. Aber also irgendwie, es ist auch öfters, das Thema Menschen mit Behinderung ist auch öfters in der Öffentlichkeit vorgekommen. Die Tatsache, dass wir unsere Rechte eingefordert haben. Ich habe immer wieder darauf verwiesen, Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf. Es wird uns vorenthalten. Bei jeder Gelegenheit, bei jeder passenden, es waren leider eben sehr viele Gelegenheiten, habe ich immer wieder gesagt. Und das ist dann schon, ich glaube, da ist schon einiges eingesickert und da gab es keine, wenn ich jetzt zurückdenke, es gab keine Widersprüche. Also das haben sich die Leute angehört. Also es waren sicher nicht alle begeistert von dem, aber sie haben das jedenfalls nicht bestritten. Es war nicht, meiner Erinnerung nach, war es unbestritten. Jetzt schaut es nicht mehr so gut aus, würde ich sagen, habe ich das Gefühl, derzeit.
Wie würden Sie denn jetzt das Umfeld beschreiben, um politische Forderungen auf den Weg zu bringen?
Ich weiß nicht, ist es der Grund, warum andere noch größere oder mindestens gleich wichtige oder noch wichtigere Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden? Spielt das mit? Spielt die allgemeine Wirtschaftskrise mit, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung? Ja, sind andere Themen wichtiger? Ich habe das Gefühl, Menschen mit Behinderungen spielen derzeit in der Öffentlichkeit und in der veröffentlichten Öffentlichkeit eine sehr geringe Rolle. Es war damals fast schon sowas wie ein Thema, zumindest ansatzweise, aber jetzt ist es sicher kein Thema. Den Eindruck habe ich.
Inwiefern kein Thema? Also nicht in den Medien präsent?
Ja, naja, ja, es läuft eben, wie Sie wissen, ja eben sehr vieles über die Medien. Da kann man was ablesen und was ab. Und schon allein, wir sind damals wirklich, also wenn ich zurückdenke, es war immer schwer, das Thema Mensch mit Behinderung in den Medien unterzubringen. Aber es ist uns damals eben doch immer wieder gelungen, mir, auch anderen, ich habe immer wieder geschaut, dass ich mit was komme und dass ich Journalisten interessiere und dass wir Druck machen, dass wir auch Aktivitäten machen, kleinere, nicht immer Hungerstreik, das kann man nicht immer machen, ist klar, aber immer wieder was. Und das ist dann doch, war oft sehr mühsam, aber es ist immer wieder was gekommen. Und wenn ich jetzt schaue, die letzten 5 Jahre zum Beispiel, was habe ich in den Printmedien gelesen, was habe ich im Fernsehen gesehen? Und ich weiß nicht, ist, es ist viel, das Thema Mensch mit Behinderung kommt viel weniger vor. Das ist mein Eindruck.
Haben Sie auch das Gefühl, es kommt jetzt eher auch in der Berichterstattung vor zwischen Heldentum und Mitleid? Also dass einer auf der einen Seite jene rausgestrichen werden, die besondere Leistungen erbringen und dann wiederum auf der anderen Seite die Mitleidsberichterstattung?
Das gab es immer, schon. Das gab es jetzt unabhängig davon, dass wir uns doch ein wenig Respekt erkämpfen konnten. In den 80er, 90er Jahren zum Beispiel gab es dieses, was Sie jetzt gesagt haben, diese, auf der einen Seite die Mitleidsmasche, auf der anderen Seite der tüchtige, tapfere Mensch mit Behinderung, der es geschafft hat. Das gab es leider schon immer. Und da ist ja, wie wir wissen, gibt es ja manche Medien, also ich würde sagen, die meisten Medien haben das immer schon geliebt, diesen Kontrast. Ob das die Printmedien war, ob das der ORF war, immer, also das wollten die gern, die Sensation. Nicht die Sensation, nicht etwas, was mit der realen Lebenssituation zusammenhängt, das ist zu wenig spektakulär. Oder wenn es um Rechte geht, ja, mein Gott, Rechte, wie schaut es überhaupt aus mit Menschenrechten in Österreich? Aber das haben die immer schon geliebt, diesen Kontrast. Und das wollten wir von der Behindertenbewegung aber nie bedienen. Das haben wir immer scharf kritisiert. Also das wollten wir nicht. Das haben wir versucht zu bekämpfen, ist natürlich... War nicht möglich.
Welche Themen sollten denn Ihrer Meinung nach stärker beleuchtet werden?
Ganz einfach der Alltag. Wie leben behinderte Menschen? Wie leben sie? Weil die meisten Menschen, ich mache immer wieder Erfahrung, die wissen nicht, wie wir leben. Die wissen nicht, wie es ist. Die haben Vorurteile geschehen. Kein Wunder, wenn immer noch in der Aussonderung, im Schulbereich und die Leute, die Menschen haben wenig Kontakte mit Menschen mit Behinderung. Und jetzt gibt es Vorteile, jetzt gibt es natürlich auch Ängste, die gibt es auch, und es gibt ein Nichtwissen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder eine positive Aufgeschlossenheit, speziell bei jungen Leuten, das merke ich schon verstärkt seit vielen Jahren, die jüngeren Leute sind eher lockerer, gehen lockerer mit dem Thema Behinderung um. Also die fragen auch, kann ich was helfen, nur Beispiel oder solches. Also die sind wirklich, das ist eine sehr positive Entwicklung. Die Elternsemester sind eben weniger, sind mehrheitlich, oder viele von ihnen sind noch unsicher, sind eingekrampft, wie wir in Wien sagen. Wie Menschen mit Behinderung leben und aber auf der anderen Seite, was, wo es hapert, wo es mangelt. Also das heißt, wo uns Rechte vorenthalten werden. Und da geht ja das ganze weite Spektrum quer durch alle Lebensbereiche. Man sagt ja nicht umsonst, Behinderung ist eine Querschnittsmaterie, auch eben in der Politik sollte sein, ist es ja leider nicht, aber inhaltlich ist es eine, wie wir ja wissen. Und es sollte, wenn ich was im deutschen Fernsehen, das sieht man immer wieder, nicht oft, natürlich, aber doch hin und wieder ist einmal eine Sendung, und wenn es ein kurzer Beitrag ist, 20, 30 Minuten, ja, eben, wo es in Richtung selbstbestimmt Leben geht oder wie Menschen mit Behinderung leben, als schwer behinderte Menschen, also kann man sich was vorstellen. Ein blinder Mensch, also egal welche Behinderungsursache ist, von ganz verschiedenen Gruppierungen. Und da habe ich das Gefühl, da gibt es ganz einfach nach wie vor viel zu wenig. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Beiträge gibt.
Sie haben vorhin gemeint, die Medien sind immer ganz heiß darauf, eine solche zu erhaschen. Mhm. Und der Hungerstreik im Parlament war sicher eine davon. Mhm. Wie kam es denn dazu?
Also der Hungerstreik war wirklich, das war die Aktion, wo außer damals, außer der, die Kronenzeitung hat als einzige von den täglichen Printmedien nicht berichtet, alle anderen österreichweit haben berichtet, natürlich auch die elektronischen Medien. Wie es dazu gekommen ist, wir haben gesehen, es geht nichts weiter mit der Pflegevorsorge. Wir haben die Forderungen, waren am Tisch, Arbeitskreise gab's Abschlussberichte, etc. Man konnte sich über die Finanzierung und wie es weitergeht nicht einigen, Bund mit Ländern, die übliche, wir kennen das aus vielen anderen Bereichen auch. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir was tun, weil sonst verschwindet es alles, die Abschlussberichte und unsere Forderungen und alles, überhaupt in den Schreibtischladen, war eh schon dabei zu verschwinden. Wir müssen was tun. Was können wir machen? Wir haben eine Mahnwache gemacht vor der Stephanskirche, eine Woche lang. Das war nicht so schlecht, da haben wir Öffentlichkeit gekriegt, aber das war halt so wenig spektakulär, Mahnwachen, mein Gott, nein. Und dann haben wir gesagt, nein, das muss mehr sein. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt macht man im Parlament einen Hungerstreik. Wäre ich nicht Abgeordneter gewesen, hätten wir den Hungerstreik nicht machen können. Es ist nicht möglich im Parlament. Heute schon gar nicht, aber auch damals, also das geht nicht, weil da wird man entfernt. Mich als Abgeordneten können sie nicht entfernen. Natürlich, wenn Leute bei mir auf Besuch waren, und da waren immer einige Betroffene auf Besuch, die auch nicht. Also die standen quasi unter meinem Schutz, und dann haben wir gesagt, so, und jetzt streiken wir so lange, bis wir konkrete Zusagen bekommen. Die Medien sind voll darauf abgefahren, das hat ihnen wirklich gut gefallen. Wir haben jeden Tag die Journalisten bei uns gehabt, die sind schon am Vormittag gekommen und wollten schon Interviews machen und wollten berichten, wie es weitergeht und so. Also wie gesagt, das Spektakuläre lieben sie. Darum haben wir gesagt, man muss auch Spektakuläres machen. Mhm. Natürlich, Hungerstreik kann man nicht so oft machen, aber ähnliches Spektakuläres. Und dann hat sich auch der Sozialminister bequemt, der ist dann zu uns gekommen ins Parlament und hat sich unsere Forderungen angehört. Und dann hat er ein Papier ausgearbeitet, was geschehen wird. Und wir haben quasi die Zusage gehabt, dass jetzt mit den Ländern konkret verhandelt wird, wegen der Finanzierung der Zuständigkeiten. Und dann haben wir, im 10. Tag haben wir abgebrochen. Es hat uns auch schon sehr zugesetzt. Aber wir haben auch das Gefühl gehabt, viel mehr kann man momentan nicht erreichen. Es war eine irrsinnig starke Diskussion in den Medien. Und das hat uns also wirklich geholfen. Und dann ist auch endlich was weiter. Dann haben wir müssen noch mehr ein bisschen streiken. Da haben diese Sozialreferentenkonferenz mit Bund, Ländern, da ist auch wieder nicht so richtig was weitergegangen. Aber es ist dann ins Rollen gekommen, die wollten nicht wieder sowas erleben. Das war ihnen sehr unangenehm und das wollten sie wirklich nicht. Ja, und so haben wir geeint. Da haben wir Menschen mit Behinderungen von den Bundesländern haben wir besucht, aus Oberösterreich zum Beispiel, aus Salzburg und von anderen. Also es war ganz einfach toll. Viele Leute sind bekommen von Wien, Telegramme, damals gab es die ja noch und so weiter und so weiter. Das war sehr spektakulär und es hat uns wirklich geholfen. Sonst hätten wir wahrscheinlich die Pflegevorsorge in der heutigen Form nicht, es ist eine Vermutung von mir, das Pflegegeld nicht in der heutigen Form, genau, ja. Weil die wollten nur ganz geringe Beträge, die wollten nicht so viel zahlen. Zwar das natürlich auch zu wenig ist, wie wir wissen, aber die wollten ja wesentlich geringere Beträge dann noch beschließen. Und haben gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Wir haben die rauflizitiert am Anfang unserer Aktivitäten und so. Die wollten aufhören bei 4.000-5.000 Schilling damals. Wir haben gesagt, nein, das muss gehen bis 15.000 Schilling war das dann, glaube ich, die höchste Stufe und so.
Wie viele Menschen waren denn eigentlich beteiligt an diesem Hungerstreik?
Ganz wenige. Die ständige Crew waren eine Handvoll Leute. Aber es waren ständig Freunde, Freundinnen, Besucher, die zu uns gekommen sind. Und so tagsüber waren immer 20, 30 Leute. Dann haben wir Transparente gemacht, damit die Medien natürlich was Schönes, die Fotografen was Schönes, sozusagen schönes Bildmaterial haben. Aber übernachtet haben dann nur immer 4, 5 Leute. Eine Assistentin war dabei, die Therese Heilmeier war dann, die ist dann auch gekommen, die hat dann auch mit uns einige Nächte verbracht. Und wie gesagt, der Günther Schleser aus Salzburg.
Wurden Sie ärztlich betreut auch?
Ja, ich habe meinen Hausarzt gefragt, ob er quasi die Betreuung oder die Aufsicht oder wie man auch übernehmen kann oder ob er sich zur Verfügung stellt, wenn jemand Schwierigkeiten hat. Das hat er gesagt, das macht er sehr gerne. Aber es war so, also er hat, glaube ich, kein einziges Mal kommen müssen. Also wir haben halt viel getrunken und Irgendwie haben wir auch da ein Glück gehabt, oder jedenfalls wir haben durchgehalten ohne irgendwelche Zusammenbrüche oder sonstiges. Aber es ist schon eine sehr anstrengende Sache. Ich würde das nicht unbedingt jedem empfehlen und nicht unbedingt ein zweites Mal. Aber es kostet sehr viel Substanz und Kraft und je mehr, man wird dann auch irgendwie geschwächt und gleichzeitig sind dann immer mehr Menschen gekommen und wollten was wissen und so. Also es wird dann schon ein bisschen anstrengend. Aber gut, wir haben es überlebt. Und
was geht dann da durch den Kopf, wenn man in der Säulenhalle des Parlaments sitzt, umringt von Journalisten und nicht weiß, wie es weitergeht?
Ja, naja, es war ein sehr gutes Gefühl, möchte ich sagen, weil wir zum ersten Mal oder seit langem zum ersten Mal das Gefühl hatten, jetzt werden wir gehört, jetzt werden wir angehört, jetzt hört man auf unsere Forderungen, jetzt will man sich mit unserer Situation auseinandersetzen. Wir haben auch immer, wie gesagt, den Slogan gehabt, raus aus den Heimen. Das war auch immer dabei. Also jetzt haben sich die Leute erst für das Thema überhaupt interessiert, weil die haben vorher nicht gewusst, dass junge behinderte Menschen in Heimen untergebracht sind. Das hat sie dann schon sehr, sehr beeindruckt und dazu geführt, dass die sehr ausführlich berichtet haben. Es geht durch den Kopf natürlich. Ja, also es war eine sehr euphorische Stimmung. Ich habe das in ganz, ganz, ganz guter Erinnerung, weil das Gefühl hatte, wir können momentan in dieser Phase, mit dieser Aktivität, können wir wahrscheinlich, so wie es ausschaut, wirklich was erreichen. Also mediale Öffentlichkeit sowieso, aber auch inhaltlich. Und zwar war dann später völlig in Frage gestellt, inhaltlich. Sie konnten es nicht schubladisieren. Das haben wir ein für alle Mal mit dem erreicht. Und es war wichtig. Wir haben ständig den Fuß in der Tür gehabt dadurch. Sonst war es ein gutes Gefühl, war es jedenfalls.
Das war 1990, wenn mich nicht irrt.
Ja, 1990.
1993 wurde das Pflegegeld dann eingeführt. Das heißt, wir haben es jetzt 20 Jahre. Ja. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem System Pflegegeld aus heutiger Sicht?
Ja, ich bin grundsätzlich mit dem Pflegegeld zufrieden, bin natürlich nicht zufrieden damit, dass es mehrheitlich nicht valorisiert worden ist, dass wir mindestens schon ein Fünftel an Kaufkraft dadurch verloren hat. Ich bin nicht zufrieden damit. Wir haben eine unserer Forderungen von Beginn an war eine offene Stufe, also die selbstautonome und später dann selbstbestimmte Lebensbewegung hat immer gefordert, für Menschen, die mehr Hilfe brauchen, eine offene Stufe, das heißt, an die letzte Stufe angeführt. Und das offene Stufe heißt, ich habe Leute, die mir helfen. Allmählich ist dann der Begriff persönliche Assistenz gekommen. Und dass wir die Leute, die uns helfen, unsere Assistentinnen, Assistenten bezahlen und dass wir das dann verrechnen. Also gegen Nachweis verrechnen und dass das Geld dann auch bezahlt wird, damit wir die Leute zahlen können. Das ist leider nicht erreicht worden. Das war ganz einfach unmöglich, das durchzudrücken. Ansonsten natürlich sind die Stufen zu niedrig insgesamt. Das wissen wir überhaupt, wenn das alles legal völlig korrekt passieren soll mit Anstellungsverhältnis und so weiter. Weil das ist die korrekteste Art, auch die beste, aber gleichzeitig die teuerste. Aber damals war halt auch noch viel so auf Ebene Nachbarschaftshilfe, auch für Eltern, die dann ein bisschen Geld haben und so weiter oder halt so stundenweise. Also da konnte man sich irgendwie durchfretten, aber es war schon klar, dass es für einen Teil der Leute viel, viel zu wenig ist. Andererseits war es das Optimum, was wir erreichen konnten. Aber zufrieden bin ich überhaupt nicht. Allerdings, ich sehe auch die Vorteile. Ich sehe, die Leistungen, die es von den Ländern gibt, basieren alle auf der Sozialhilfe, dem alle Sozialhilfestatus. Das heißt, es gibt keinen Rechtsanspruch. Mit dem Pflegegeld haben wir einen Rechtsanspruch auf die Beträge, auch wenn sie viel zu niedrig sind. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, auch bundeseinheitlich in gleicher Höhe. Also das andere ist halt, die Länderebene ist zwar sehr verlockend, nur der Rechtsanspruch fehlt da und das ist ein ganz großer Nachteil, abgesehen davon, dass die Leistungen ja ohne dies viel zu gering sind.
Sie haben schon vorhin die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung angesprochen. Wie wichtig waren die Vorgänge und Ereignisse in Amerika für das Entwickeln einer Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Österreich?
Na, ich glaube, die waren sehr wichtig. Also für mich waren sie einmal sehr wichtig, weil ich habe mit glühenden Wangen, unter Anführungszeichen, die Berichte in deutschen Behindertenzeitschriften gelesen. Das sind Kollegen aus Deutschland rübergefahren und haben sich das angeschaut in Berkeley, wo es ja den Anfang genommen hat, Kalifornien. Und dann gab es ja bald die ersten Gründungen, eben auch in Deutschland. Und ich habe das alles gelesen und das ist genau das, wo ich gesagt habe, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Zentren machen, wo nur wir als Betroffene was zu reden haben, wo wir andere Betroffene unsere Erfahrungen weitergeben können, wo wir unsere Rechte kämpfen. Das ist genau das, was wir brauchen und wollen. Und ich war schwer begeistert und bin dann auch später auch einmal nach Bremen gefahren, weil da gab es schon ein selbstbestimmtes Lebenszentrum und da haben wir das auch angeschaut. Ich war dann auch in Köln kurz und haben das hab mit den Leuten dort gesprochen und so. Und ich habe gedacht, das müssen wir unbedingt in Österreich auch möglichst bald sowas machen. Und dann ist es ja später eben wirklich dazu gekommen, und das ist erst in Wien und später auch in Bundesländern geschaffen worden. Und es hat uns Kraft gegeben und hat uns gezeigt, dass wir am richtigen Weg sind mit unseren Vorstellungen und Wünschen und Forderungen. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn es in Amerika geht, dann muss es doch bei uns auch möglich sein. War ganz ein wichtiger Input für uns.
Sind Sie beim Aufbau der selbstbestimmt Lebenbewegung in Österreich auch Widerständen begegnet?
Na, wüsste ich nichts. Wüsste ich überhaupt nicht. Weil es war so, dass also die sozusagen die Aktivisten in den einzelnen Bundesländern, die eh schon damals auch immer wieder was gemacht haben, dass die sowieso auch in Richtung Zentrum oder dass die, also viele waren auch noch nicht so weit, aber dass die sowas eher gern gehabt hätten und die, aber auch sozusagen von unseren Gegnern unter Anführungszeichen, na, gab's, also mir sind überhaupt keine Widerstände bekannt. Man hat sie ja wieder einmal sowieso nicht ernst genommen und mein Gott, wie viele Leute wissen heute, dass in Wien ein selbstbestimmt Lebenszentrum gibt, wie viele wissen es in Oberösterreich, in woanders. Also das hält sich, glaube ich, nach wie vor, das Wissen in Grenzen, und die Bürokratie konnte uns nicht verhindern. Vielleicht sind nicht alle so böse und wollten uns auch gar nicht alle verhindern. Der Politik war das eh wurscht, behaupte ich jetzt einmal generell, die haben immer ganz andere Sorgen gehabt als das Thema Mensch mit Behinderungen. Also wir waren kein ernstzunehmender Gegner mit den Zentren, um das so zu sagen.
Inwieweit haben sich denn eigentlich die Anliegen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung verändert?
Was schwierig ist, ist mit den behinderungsübergreifenden Arbeit. Das ist ja eines der Grundprinzipien, wie Sie wissen. Das war, wir haben die Forderungen aller verschiedenen Gruppen von Menschen mit Behinderungen haben wir immer vertreten, da waren wir solidarisch, aber dass wir jetzt konkret vor Ort zusammenarbeiten im Sinn von zusammensitzen oder gemeinsam, das hat es irgendwie, das ist nicht so, da sind halt doch die Leute noch gewöhnt, ihre Vereine oder ihre Gruppierungen. Das war irgendwie schwer, Menschen mit anderen Behinderungsursachen zu einer ganz engen Zusammenarbeit, also nämlich vor Ort im Zentrum zu bringen. Alles andere schon waren immer solidarisch, haben immer alles unterstützt, auch die anderen. Und da weiß ich, da gab es keine Schwierigkeiten.
Für jene Hörer, die Sie noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was sind die zentralen Punkte, die das Denken und Handeln in einer selbstbestimmten Lebenorganisation unterscheidet von einer klassischen Behindertenorganisation?
Ah ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die klassische Behindertenorganisation oder Verein ist immer halt noch das, wo die Fremdbestimmung einen starken Stellenwert hat. Das heißt, da gibt nicht behinderte Funktionäre, die behaupten zumindest, sie vertreten unsere Interessen, vielleicht tun sie es auch. Will ich nicht einmal jeden in Abrede stellen. Das heißt, der große Unterschied ist die Selbstbestimmung. Wie gesagt, das heißt eben, Betroffene beraten Betroffene. Betroffene nehmen die Interessen von Betroffenen wahr, kämpfen für unsere gemeinsamen Rechte, für unsere gemeinsamen Menschenrechte. Das ist einmal ein wichtiger Punkt, dass man möglichst behinderungsübergreifend agieren soll, soweit man es eben schafft. Also theoretisch natürlich komplett und hundertprozentig, aber das ist halt nicht immer so leicht, wie wir wissen. Naja, wichtig auch ist es sozusagen, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben. Da haben wir eben das sogenannte, als Methode, das sogenannte Peer Counseling wurde in den USA entwickelt. Etliche Menschen aus unseren Reihen haben dann auch eine Schulung gemacht. Das heißt, die nonverbale Gesprächsführung, aus der das hervorgegangen ist, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben mit dem Ziel, dass der betroffene behinderte Mensch aber selbst sein Leben in die Hand nimmt, dass er es nicht wieder ein anderer macht, auch wenn es vielleicht doch ein behinderter Mensch nur ist. Er soll das möglichst weitestgehend selbst machen können. Natürlich soll er auch die Hilfestellung bekommen, die er notwendig hat, aber er soll das letzten Endes selbst machen können, seine Interessen vertreten.
Aber apropos Interessensvertretung, ja. Sie haben einmal gemeint, beim Pflegegeld hätte die selbstbestimmte Bewegung sehr viel erreicht. Ja. Beim Gleichstellungsgesetz habe sie hingegen versagt.
Habe ich wirklich versagt? Dann habe ich das schlecht formuliert. Versagt haben wir sicher nicht. Es gäbe nichts, es gäbe kein Gesetz, wenn Betroffene das nicht initiiert und gefordert hätten und vorgeschlagen hätten. Na, das trifft sicher nicht zu. Wir haben bei der Gleichstellung auch sehr viel erreicht. Ich würde halt meinen, wenn ich die beiden Gesetze vergleiche, haben wir beim Pflegegeld haben wir nur ein bisschen mehr erreicht als wie beim Gleichstellungsgesetz, weil das Gleichstellungsgesetz ja wirklich ganz wesentliche Lücken hat. Das weiß jeder, der mit der Materie vertraut ist. Und dass das aber auch halt wieder das Optimum war, was zu erreichen war, damals muss man auch sehen. Aber dass da noch substanzielle Verbesserungen gemacht werden müssen, sodass man es wirklich ernst nehmen kann, das wissen also auch alle. Aber wir waren auch da erfolgreich. Man darf auch nicht vergessen, wir haben auch noch erkämpft, dass die Bestimmung in die Verfassung, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in die Verfassung aufgenommen wurde. Und das ist eine wichtige Basis, weil von dem geht alles aus, Bund, Länder, Gemeinden. Und nur, um das kümmert sich erst recht niemand. Aber es Tatsache ist, dass das die Basis ist und von denen ableiten kann man oder könnte man sehr viel an Rechtsbrüchen zum Beispiel, an Verhalten, an diskriminierendem Verhalten. Das haben wir so auch erreicht. Wir haben uns zweimal im Jahr getroffen, eins war in Oberösterreich, die sogenannten MOHI-Treffen, wie es dann später geheißen haben. Und da haben wir gesagt, wir wollen was erreichen mit beim Pflegegeld, wir gehen die Gleichstellung an und wir wollen dann ein umfassendes Gleichstellungsgesetz nach ausländischem Vorbild. Da haben wir vor allem an das ADA in den USA gedacht. Das war unser Vorbild und da haben wir halt an dem haben wir halt dann gearbeitet.
Was macht das amerikanische Gesetz so toll im Vergleich zum österreichischen, Ihrer Auffassung nach?
Naja, es hat ganz einfach, das amerikanische Gesetz hat, wenn es darauf ankommt, wenn einer gar nichts, sich gar nicht ans Gesetz halten will, das sieht auch sehr strenge Sanktionen vor. Wir haben in Österreich, das ist eine Augenauswischerei, ein Maximum von quasi Schmerzensgeld 1000 Euro, das ist das Maximum, aber da muss man eben auch das alles auf sich nehmen mit dem Gericht und so weiter. Also das wollen sich die meisten Menschen nicht antun, das macht auch kein Vergnügen. Und das ist aber das Maximum, das nimmt ja niemand ernst, weil wenn ich diskriminiere, wenn mich wirklich jetzt einer vergangen sollte und ich, der würde Recht bekommen, der Mensch mit Behinderung, dann zahle ich halt die 1000 Euro, aber sparen wir vielleicht Zehntausende Euro, um einen Lift oder einen Treppenlift oder was zu bauen. Also es ist immer noch ein gutes Geschäft, wenn ich das so betrachten wollte. Also da kann einem nicht wirklich was passieren. Nicht? Aber in den USA gibt es, wenn es nicht anders geht, ganz einfach ganz gepfefferte Strafen. Und was die halt auch gut ausgebaut haben, die haben auch wirklich sehr gut die Beratung, und zwar geht die aus, das liegt im Schoß des Justizministeriums und da gibt es zahlreiche Broschüren und so weiter und da gibt es irrsinnig viele gute Beratung, was man machen könnte an konkreten Beispielen, an Aktivitäten. Es wird auch drüben zunehmend ernster genommen, natürlich durch die Sanktionen überhaupt. Es ist inhaltlich viel besser geworden.
In Österreich fehlt ja nach wie vor der Beseitigungsanspruch.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, der fehlt. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn einer sagt, so, das habe ich jetzt, das schaut jetzt so aus bei mir, baulich, und ich will da nichts machen, dann kann ich als betroffener Mensch, als behinderter Mensch nicht verlangen, dass er statt der Stufe zum Beispiel eine Abschreckung macht. Was in vielen Fällen wirklich ohne allzu großen Aufwand gehen könnte. Oder dass er bei einer Toilette, dass er die Behinderten gerecht macht. Das ist auch nicht allzu aufwendig, wenn man nicht den ganzen Raum zum Beispiel umbauen muss. Der kann alles belassen, er kann sich ins Fäustchen lachen und wir kommen nicht zu unserem Recht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der unbedingt ins Gesetz reingenommen werden muss.
Gibt es weitere Punkte, die Sie gerne reinschreiben würden?
Ja, wie gesagt, also Sanktionen. Das darf nicht bei 1000 Euro Maximum aufhören. Das muss in Höhen gehen, wo der wirklich das spürt, wo er sich's gut überlegt, das nicht zu befolgen. Dann Beseitigungsanspruch haben wir schon gesagt. Dann es sollte eine gute Beratung geben. Es ist schlecht, dass es im Schoß des Sozialministeriums liegt. Meiner Meinung nach, und wir haben das auch früher oft diskutiert, es sollte das Gesetz zum Beispiel zum Justizministerium kommen. Weil am besten haben wir gesagt, es sollte gelagert sein beim Bundeskanzleramt, da wäre es zentral. Aber wenn das nicht geht, dann zum, wie in den USA beim Justizministerium, dann hat das, nimmt das dieses soziale Eck, diesen sozialen Touch, das behindert wieder eine Sache des Sozialen ist, dann sind wir endlich weg davon. Es wäre auch eine wichtige Signalwirkung. Also wenn es dort in dieses Ressort kommen würde, wäre das sicher auch ein Gewinn für Österreich.
Signalwirkung ist ein gutes Stichwort für den letzten Frageblock. Es hat Anfang September 2013 die UN-Staatenprüfung für Österreich stattgefunden. Staatenprüfung in Bezug auf die UN-Konvention, muss man dazu sagen. Jetzt ist das Ergebnis in Form von 58 Handlungsanweisungen übermittelt worden. Wie würden Sie denn nach dem Schulnotensystem das Abschneiden Österreichs beurteilen?
Naja, also was ist die schlechteste Note? Nach wie vor?
Bleiben wir traditionell 1 bis 5.
Ja.
Wie in der Schule.
Also der 5er nach wie vor.
Ja.
Also römischen 5er nicht, aber dann zumindest, falls es keinen römischen gibt, dann zumindest einen ganz normalen 5er. Aber das ist ja genau das, das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Wir haben früher Anfragen gemacht, welche Diskriminierung gibt es bei Ihnen, Herr Minister? Und dann haben wir die Stereotypen Antworten gekriegt. Die habe ich noch gemacht, die Anfragen. In meinem Bereich sind mir keine Behinderungen bekannt. Das haben die haben das ganz einfach gesagt. Es ist alles in Ordnung, alles Paletti. So, und das ist genau das. Und es gibt verschiedene andere Gelegenheiten, wo sie immer wieder alles negiert haben, alles besehen, alles bestätigt haben. Es ist alles quasi, es ist eh alles in Ordnung. Und das bisschen, was vielleicht nicht in Ordnung ist, das haben wir gleich, das bringen wir auch gleich in Ordnung. Die lügen sich in den eigenen Sack, sie wollen es auch nicht wahrhaben. Anscheinend leben sie in dem Wahn oder in dem Irrglauben. Wir sind so sozial, das ist ja das, das hört man das ganze Jahr, das ist sicher schlecht, das beeinflusst die Menschen. Die glauben alle, wir sind sowieso das sozialste Land weit und breit und Wien ist ja doppelt sozial, alles noch viel mehr sozial als die anderen Bundesländer. Also warum soll man da noch irgendwas machen? Wir machen eh schon alles. Die kriegen jede Menge Geld, die Behinderten, so wie sie es nennen, ich spreche jetzt die Sprache der anderen. Und was wollen sie eigentlich noch? Sie tun noch was sie gehen uns die. Das ist die Meinung. Und mit den Ländern erleben wir ja, die sind ja besonders hartnäckig und besonders völlig unaufgeschlossen und uneinsichtig. Na und beim Bund ist nicht viel besser, weil das Sozialministerium macht halt das, was aufgrund der UN-Konvention machen muss. Nicht, ist vorgeschrieben, zum Glück ist es vorgeschrieben, sonst machen sie nicht einmal das. Ja, und dann die Berichte aus den einzelnen Ministerien, naja, keiner der Interesse, alles wird beschönigt. Eine Katastrophe und ich weiß nicht, wie man da eine Veränderung erreichen könnte. Ich bin ratlos im Augenblick.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Handlungspotenziale in Bezug auf die UN-Konvention?
Auf jeden Fall mein Bereich, im schulischen Bereich, da stagniert es ja total, also da ist wirklich dringender Handlungsbedarf. Leider sehen wir das ja insgesamt aus dem Bereich, aus dem Schulbereich, auch im Zusammenhang mit nicht behinderten Schülern und Kindern, wie die konservativen Kräfte stark sind, einmal in dem Bereich, dann alles, was in den Bereich selbstbestimmt Leben, persönliche Assistenz reinfällt, also konkrete, ausreichende Finanzierung von persönlicher Assistenz, ein endgültiges Rausholen von Menschen mit Behinderungen aus den Heimen. Im Bereich der Barrieren, ja natürlich, jede Menge, vor allem wenn Wien sagt, ja, wir haben jetzt Barrieren festgestellt, auch nur bei den Amtsgebäuden, wichtige Bereiche haben sie gar nicht überprüft und das haben wir auf das und das gekommen und jetzt wollen wir uns 20 Jahre Zeit lassen und im Jahr sind sie bereit, maximal 5 Millionen Euro für Beseitigung von Barrieren auszugeben, maximal, das ist nicht gesagt, dass sie ausgegeben werden, dann zeigt er das wirklich, ihr Interesse und ihre Unwilligkeit.
Die Errungenschaften der selbstbestimmten Lebensbewegung bislang, wenn Sie die zusammenfassen, was fällt Ihnen da noch ein?
Dass Sie Betroffene auf die eigenen Füße gestellt haben und sich selbst und der Öffentlichkeit bewiesen haben, dass sie, wenn sie für ihre Rechte kämpfen, auch was zu erreichen können. Wir konnten nur einen Teil dessen erreichen, was wir uns vorgenommen haben, aber wir haben sozusagen aus der Situation Learning by Doing sozusagen haben wir gesehen, es lohnt sich zu kämpfen für unsere Rechte, wenn es sehr mühsam ist und manchmal man fast es aufgeben möchte, weil man sieht, es geht nichts weiter, dann haben wir wieder Erfolge und das gibt uns Kraft und ich glaube, das haben wir gelernt und vorhin gelernt, wir dürfen uns nur auf uns selbst verlassen, nicht auf andere.
Also man muss sich auf die eigenen Räder stellen.
Mit auf die eigenen Räder stellen, genau, wer auf vier stehen kann, sich ja jeder, aber auf die eigenen Räder stellen, das müssen wir machen, genau.
Sie hörten eine Frick-Radiosendung von Sandra Knopp und Christoph Dierenbacher, Technik Andreas Karlberger. Nächste Woche geht es bei uns um einen Fotografen im Rollstuhl. Seine Behinderung hat Andreas Böschek nicht davon abgehalten, Reisen in alle Welt zu unternehmen, um diese fotografisch festzuhalten. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dierenbacher. Nähere Informationen zu dieser und anderen Frick-Radio-Sendungen finden Sie auf www.frick-radio.at.